Liebe Freunde Europas, dies ist die 10. Folge meines Podcasts zur Verfassungsgeschichte der Europäischen Union. Für diese besondere Folge habe ich auch ein besonderes Thema ausgesucht. Zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die für die innere Gründung der supranationalen Gemeinschaften stehen. Es soll heute um die Rechtssachen van Gentenloos und Costa Enel gehen, die der Gerichtshof in den Jahren 1963 und 64 entschieden hat. Die Bedeutung der beiden Urteile ist kaum zu überschätzen. Sie haben die Gemeinschaften buchstäblich transformiert. Denn unser gegenwärtiges Verständnis von supranationaler Integration beruht auf diesen Entscheidungen. Manche Beobachter gehen sogar so weit, von einer stillen Revolution zu sprechen, oder ziehen in Anlehnung an die historische Rechtsprechung des US Supreme Courts zur Normenkontrolle eine Parallele zu einem europäischen Marbury vs. Madison. Ich möchte Ihnen erzählen, was es mit diesen Urteilen auf sich hat und weshalb sie diese überragende Bedeutung erlangt haben. Dank der europarechtshistorischen Forschung wissen wir mittlerweile deutlich mehr über die Hintergründe und Abläufe, die zu den Entscheidungen führten. Besonders die Rechtssache van Gentenloos wird zeigen, wie sehr die Integrationsrichtung zuweilen von den Überzeugungen der beteiligten Personen abhängt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir in früheren Folgen gesehen haben, waren die Verhandlungen über die Verträge der Gemeinschaften von intensiven juristischen Debatten begleitet, an denen sich auch die Mitglieder der Verhandlungsdelegation beteiligten. Die Gemeinschaften sollten etwas Neues sein, nicht eine bloß weitere internationale Organisation, sondern auch der erste Schritt zu einer europäischen Föderation. Doch zugleich hatten die Juristen bis dahin vor allem Erfahrungen gesammelt mit den klassisch völkerrechtlichen Konstruktionen zwischenstaatlicher Kooperation. Und dieses klassische Völkerrecht hatte und hat weiterhin zwei klare Botschaften. Erstens ist das Völkervertragsrecht grundsätzlich zwischenstaatliches Recht. Das heißt, es berechtigt und verpflichtet die Vertragsparteien und nicht deren Bürger und Unternehmen. Zweitens ist das Verhältnis von nationalem und europäischem Recht allenfalls das eines Nebeneinander. Das Völkervertragsrecht hat grundsätzlich keinen Vorrang vor nationalem Recht. Die Vorrangfrage war nicht allgemein in den Verträgen der drei Gemeinschaften beantwortet worden. Man hatte sich vielmehr darauf geeinigt, dass die sekundäre Handlungsform der Verordnung sich gegenüber dem Recht der Mitgliedstaaten durchsetzen sollte. Die Richtlinie hingegen bedurfte der Umsetzung in nationales Recht und wäre diesem insofern nachgeordnet. Bei der Direktwirkung waren die Vertragskonstrukteure aufgeschlossener, aber dennoch zurückhaltend. Sie lehnten diese Eigenschaft des Self-Executing, des gegenüber dem Bürger unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrecht, nicht prinzipiell ab. Über die unmittelbare Anwendbarkeit sollte im Rahmen des evolutiven Charakters des Gemeinschaftsrechts im Fortgang der 12-jährigen Übergangszeit entschieden werden. Wie sich in der Praxis zeigen sollte, war dieses Verhandlungsergebnis nicht in das allgemeine Bewusstsein der mitgliedstaatlichen Regierungen gelangt. Die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem Bürger stellte sich bereits im allerersten Vorabentscheidungsverfahren, das den Europäischen Gerichtshof im Jahr 1961 erreichte. Bei dieser Verfahrensart handelt es sich ebenfalls um etwas Neues. Die Gerichte der Mitgliedstaaten sollten in konkreten Einzelfällen den Gerichtshof in Luxemburg anrufen, wenn in einem Sachverhalt über die Auslegung des Gemeinschaftsrechts entscheidungserheblich zu befinden sein sollte oder die Gültigkeit einer europarechtlichen Norm in Frage stünde. Das Vorabentscheidungsverfahren sollte nach dem Willen der Mitgliedstaaten dem Gerichtshof allerdings nicht ermöglichen, über den konkreten Ausgangsfall zu entscheiden. In jenem ersten Vorabentscheidungsverfahren ging es um die Anwendung des Kartellverbots. Ein niederländischer Elektronikhändler wollte sich auf die Nichtigkeit einer Kartellabsprache zwischen dem deutschen Unternehmen Bosch und seinem niederländischen exklusiven Vertriebspartner berufen. Der mit dem Fall befasste Appellationshof in Den Haag legte dem Gerichtshof die Frage vor, ob die Absprache wegen des Kartellverbots nichtig sei. Der Gerichtshof formulierte die konkrete Vorlagefrage um, sodass sie aus seiner Sicht mit seinem Rechtsprechungsmandat vereinbar war und bejahte die unmittelbare Anwendbarkeit des Kartellverbots. Damit änderte er seine Rechtsprechung, die er für das Recht der Montanunion etabliert hatte. Die Aufmerksamkeit für die Entscheidung blieb sehr begrenzt. Das änderte sich mit dem Folgefall. Die niederländische Spedition van Gentenloos importierte Harnstoffformaldehyd aus der Bundesrepublik in die Niederlande. Beim Grenzübertritt erhoben die niederländischen Zollbehörden einen höheren Importzoll, als er beim Vertragsschluss galt. Zwischenzeitlich hatten die Niederlande nämlich die Zölle erhöht. Das widersprach, so die Spedition, einer Stillhalteverpflichtung des EWG-Vertrages, wonach bestehende Zölle in der Übergangszeit weiterhin erhoben werden konnten, neue Zölle oder deren Erhöhung jedoch verboten waren. Das in der Sache befasste niederländische Gericht rief den Gerichtshof an und legte diesem zwei Fragen vor. Mit der ersten Frage wollte das Gericht wissen, ob die Spedition aus dem einschlägigen Artikel 12 des EWG-Vertrages unmittelbar Rechte herleiten, ob sie sich im Verfahren darauf unmittelbar berufen könne. Die zweite Frage ging dahin, ob die Zollerhöhung nach Artikel 12 verboten gewesen sei. Die Regierungen der Bundesrepublik, Belgiens und der Niederlande, die sich in dem Verfahren äußerten, waren der Ansicht, beide Vorlagefragen seien unzulässig. Artikel 12 EWG-Vertrag richte sich schon dem Wortlaut nach an die Mitgliedstaaten. Im Ergebnis führe das Verfahren dazu, dass Privatpersonen, hier also die Spedition van Gentenloos, indirekt das Verhalten von Mitgliedstaaten vor dem EuGH rügen könnten. Diese Möglichkeit sei jedoch dem Vertragsverletzungsverfahren vorbehalten, an dem Private nicht beteiligt seien. Diese Argumentation wurde auch vom langjährigen Generalanwalt beim Gerichtshof, dem deutschen Karl Römer, geteilt. Der intellektuelle Gegenspieler in diesem Verfahren war die Europäische Kommission. Sie vertrat das exakte Gegenteil. Der Chef des juristischen Dienstes, Michel Godet, hatte mit Mitarbeitern eine ausführliche Stellungnahme verfasst, die ganz anders ansetzte. Diese erörtert die Konzeption der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, deren Eigenarten und die daraus zu ziehenden Folgerungen. Mitgliedstaaten hätten mit der EWG eine gemeinschaftliche Rechtsordnung schaffen wollen, die einheitlich anzuwenden sei. Artikel 12 EWG-Vertrag sei vollkommen klar in seiner Aussage, indem die Norm die Mitgliedstaaten zu einem Unterlassen auf einem Sachgebiet verpflichte, das jeden Bürger angehe. Wir wissen heute, dass die Rechtssache van Gentenloos gerade als niederländischer Fall an den Gerichtshof gelangte. Die Niederlande haben eine sehr völkerrechtsfreundliche Verfassung, die internationalen Normen den Vorrang gegenüber nationalem Recht einräumt. Rechtsanwälte und weitere Beobachter suchten gezielt nach Fällen, die niederländische Gerichte dem Gerichtshof vorlegen konnten. Godet und die Kommission sahen in diesen Fällen, zu denen auch die Vorgängersache Bosch de Goys gehört, eine Gelegenheit zu einer integrationsfreundlichen Positionierung des Gemeinschaftsrechts. Die Stellungnahme des juristischen Dienstes wurde sogar vom Kollegium der Kommissionsmitglieder angenommen und erhielt somit höchste Autorität gegenüber dem Gerichtshof. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sicherlich ist vielen von Ihnen bekannt, wie der Gerichtshof im Dezember 1963 entschieden hat. Der Gerichtshof erklärte Artikel 12 EWG-Vertrag für unmittelbar anwendbar. Die Verträge seien mehr als ein klassisches Abkommen über wechselseitige Verpflichtungen zwischen Vertragsparteien. Vielmehr hätten die Mitgliedstaaten eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts geschaffen, dessen Rechtssubjekte auf Bürger und Unternehmen seien. Die Existenz des Vorabentscheidungsverfahrens zeige zudem, dass die Mitgliedstaaten davon ausgegangen seien, Bürger müssten sich vor den nationalen Gerichten auf das Gemeinschaftsrecht berufen können. Da die Bürger und Unternehmen sich unmittelbar auf das europäische Recht berufen können, werden sie übrigens mittelbar in den Dienst für die Durchsetzung des Unionsrechts genommen. Mit jedem Fall, in dem ein Kläger unionsrechtlich argumentiert, setzt dieser das Unionsrecht durch und schafft zumindest eine Gelegenheit, dass der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung sich zu dem Sachverhalt äußert. Die europarechtshistorische Forschung, besonders die Arbeiten des in Kopenhagen wirkenden Morten Rasmussen, haben die Hintergründe der Van Gent-Entscheidung und deren Begründung erhellt. Letzte Klarheit ist nicht zu erlangen, weil der Gerichtshof das Votum über die Beratungen auch nach 50 Jahren weiter unter Verschluss hält. Doch lassen sich Mosaiksteine zusammensetzen. Danach hat es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 4:3 Entscheidung gehandelt. Der deutsche Richter Otto Riese, sein niederländischer Kollege André Donner und der luxemburgische Berichterstatter Leon Hammers beurteilten die Rechtsfragen wie die Regierungen und der Generalanwalt. Die Mehrheit vertrat die Argumentation der Kommission, wenngleich die Frage nach dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem Recht der Mitgliedstaaten unbeantwortet blieb. Zu dieser Mehrheit gehörten der Belgier Louis Delvaux und der Italiener Rino Rossi. Die Köpfe hinter der Mehrheitsmeinung scheinen der Franzose Robert Lecour und der Italiener Alberto Trabucchi gewesen zu sein. Beide verfassten eigene Memoranden gegen das abweisende Votum des Berichterstatters und überzeugten ihre Kollegen Delvaux und Rossi. Trabucchi war erst kurze Zeit am Gerichtshof und stand in einer individuellen Rechten zugewandten Denktradition. Lecour war ebenfalls 1962 neu an den Gerichtshof gekommen. Er gehörte der europäischen Bewegung an und strebte die europäische Föderation an. Es ist eine ironische Wendung der Integrationsgeschichte, dass die französische Regierung unter der politischen Führung de Gaulles, die dem Gerichtshof und der Supranationalisierung kritisch begegnete, mit seinem bisherigen Richter unzufrieden war und diesen durch den integrationsfreundlichen Lecour ersetzte. Die politischen Hintergründe sind bis heute nicht geklärt. Das Urteil in Van Gent and Loos erhielt zunächst nur wenig Beachtung, was sich etwa an der spärlichen Rezeption in der Rechtswissenschaft festmachen lässt. Mittlerweile ist das Urteil zu der Entleitentscheidung des Gerichtshofs geworden. Der EuGH hat im Jahr 2013 den 50. Jahrestag seines Urteils sogar mit einem wissenschaftlichen Symposion unter einem eigens angefertigten Logo begangen. Ein einflussreicher Beobachter europäischer Integration, der amerikanische Rechtswissenschaftler Eric Stein, nannte das Urteil den Eckstein für die konstitutionelle Evolution der Gemeinschaften. Sehr geehrte Damen und Herren, doch es fehlt noch die zweite, ein halbes Jahr später ergangene Leitentscheidung, die Rechtssache Costa Inel, die wir kürzer abhandeln können. Der Mailänder Rechtsanwalt Flamino Costa weigerte sich, seine Stromrechnung zu bezahlen. Er war der Ansicht, dass der staatliche Stromversorger, die Enel, unter Verstoß gegen den EWG-Vertrag gegründet worden sei. Italien hatte 1962 die bestehenden Versorger aus politischen Gründen per Gesetz zwangsweise fusioniert. Davon war auch die Edison Volta betroffen, ein Unternehmen, an dem Herr Costa Anteile hielt. Er machte, vertreten durch seinen umtriebigen Anwalt Gian Galeazzo Stendardi, vor einem Mailänder Gericht eine Vielzahl von Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht geltend. Einer dieser Fälle gelangte sogar bis vor das italienische Verfassungsgericht. Die Corte Costituzionale bestätigte die Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung. Bis in die Gemeinschaftsorgane hinein wurde die Begründung mit großer Unruhe wahrgenommen, dass das Verfassungsgericht dem Gemeinschaftsrecht keinen Vorrang einräumte. Es ging stattdessen von der Anwendung des Grundsatzes Lex posterior derogat legi priori aus. Das heißt, im Konfliktfall geht das jüngere Gesetz dem älteren Gesetz vor. Das ältere Gesetz war in diesem Fall das italienische Ratifikationsgesetz zum EWG-Vertrag. Mit anderen Worten, aufgrund dieser Auslegung hätte jedes mitgliedstaatliche Parlament Gesetze gegen diejenigen Teile des EWG-Vertrages erlassen können, mit denen es nicht einverstanden war. Die Kommission war alarmiert. Costa und sein Anwalt Stendardi brachten weitere Verfahren vor die Fachgerichte. Auch diese Einzelheiten sind seit kurzem breiter bekannt geworden und im Grunde eine eigene Geschichte, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann. In einem dieser Verfahren entschied sich der Richter für die erstrebte und erhoffte Vorlage an den EuGH. Das Gericht formulierte Vorlagefragen an den Gerichtshof, um die Sozialisierungsmaßnahmen überprüfen zu lassen. Die italienische Regierung verteidigte sich in dem Vorlageverfahren unter anderem mit dem Argument, dass das Sozialisierungsgesetz zeitlich jüngeren Datums als die gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen sei und deshalb dem Europarecht vorrangig sei. In seinem Urteil erklärte der Gerichtshof, dass die mitgliedstaatlichen Pflichten aus dem EWG-Vertrag keine unbedingten wären, wenn sie durch spätere Gesetzgebungsakte der Mitgliedstaaten in Frage gestellt werden könnten. Dem vom Vertrag geschaffenen, aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht könne wegen seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden solle. Der Gerichtshof veränderte auch eine wichtige Formel aus der Vergeltend-Los-Entscheidung. Das Gemeinschaftsrecht sei nicht mehr eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts, der Bezug auf das Völkerrecht entfällt. Das Gemeinschaftsrecht ist das Gemeinschaftsrecht. Das Urteil in der Rechtssache Costa Enel steht für den Anwendungsvorrang des europäischen Rechts. Nach dieser Regel ist bis heute eine unionsrechtswidrige nationale Regelung, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, unangewendet zu lassen. Es handelt sich also um eine Norm, die die Kollision unterschiedlicher Rechtsordnungen regelt und erklärt, welche Rechtsordnung auf einen Sachverhalt angewendet werden soll. Seit einer Folgeentscheidung im Jahr 1970 in der Rechtssache Internationale Handelsgesellschaft wird der Anwendungsvorrang sogar gegenüber dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten beansprucht. Der Anwendungsvorrang sichert die Autonomie des Unionsrechts. Die Autonomie betont der Gerichtshof seit Mitte der 1980er Jahre noch zusätzlich dadurch, dass er die Verträge als Verfassungsurkunde der Union einordnet. Mit diesen Urteilen hat der EuGH einen neuen Gründungsmythos supranationaler Integration geschaffen. Die Urteile haben unser Verständnis von Supranationalität verändert. nicht mehr die institutionellen Bausteine der Unabhängigkeit einer entscheidungsmächtigen Kommission und vor allem nicht die Mehrheitsentscheidung im Rat tragen diesen Grundsatz. Supranationalität bedeutet seitdem unmittelbare Anwendbarkeit und Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Um das Selbstverständnis der Organe in diesem Punkt besser verstehen zu können, hören wir einen Augenblick dem Informationsvideo des Europäischen Gerichtshofs zu, das 2018 unter dem Titel Fundamental Case Law of the Court of Justice Making EU Law Work for Citizens veröffentlicht worden ist.
Through its decisions, the Court of Justice of the European Union has made EU law more effective and strengthened the rights of citizens. In 1963, when asked by a Dutch court whether national courts could apply EU law themselves, the Court of Justice replied that not only could they apply EU laws, but they were obliged to do so, to protect the rights of citizens and companies given to them by EU law. This is the principle of direct effect. A year later, an Italian court asked whether their laws, nationalizing the electricity industry, infringed European law. The Court of Justice replied that, because states have decided to share some of their powers at EU level, where there is a conflict between national and EU law, the latter must prevail and national laws must be set aside. This is the supremacy of EU law.
Verehrte Zuhörer, die Mitgliedstaaten ließen diese Phasenverschiebung überwiegend geschehen. Wenngleich es kein Zufall ist, dass die zwei Leitentscheidungen in einer zeitlichen Nähe zur gaullistischen Politik der Intergouvernementalisierung, das Stichwort ist hier der Fouché-Plan, stehen. Die Aktivitäten des Gerichtshofs sind sicherlich auch eine Mitursache für die spätere Politik des leeren Stuhls, die wir in der achten Folge diskutiert haben. Der Anwendungsvorrang ist heute die vielleicht wichtigste Regel des Unionsrechts. Und doch können Sie diese Regel nicht in den Verträgen finden. Die Mitgliedstaaten haben sich, wie erwähnt, arrangiert mit dieser Rechtsprechung, die von vielen Beteiligten auch begrüßt worden ist. Meine Hinweise auf die Willensbildung im Gerichtshof machen anschaulich, dass das Ringen um die Gestaltform der Integration, das mit der europäischen Einigung Anfang der 1950er Jahre begonnen hat, in den Leitentscheidungen einen mächtigen Impuls erhalten hat. Die Mitgliedstaaten sind jedoch nicht bereit, den Anwendungsvorrang zu verschriftlichen und damit das letzte Wort des EuGH formal anzuerkennen. Ein entsprechender Artikel im Verfassungsvertrag scheiterte mit dem Vorhaben im Jahr 2005. Im Folgevertrag war die Klausel dann wieder gestrichen worden. Auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit Beginn der 1990er Jahre zur europäischen Integration nimmt am Anwendungsvorrang Maß. Das Verfassungsgericht akzeptiert diesen im Grundsatz, besteht aber darauf, dass das Unionsrecht nur im Rahmen der übertragenen Kompetenzen und unter Wahrung der Verfassungsidentität vorrangig gegenüber deutschem Recht ist. Der Anwendungsvorrang, der nach meinem Eindruck der wichtigere Grundsatz geworden ist, hat für den Gerichtshof eine kaum überschätzbare Bedeutung in der Rechtsprechung erlangt. Er dient der dogmatischen Abschirmung des Unionsrechts gegen Interventionen von außen, aus der Völkerrechtsordnung und aus den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Das Schutzgut ist die Autonomie des Unionsrechts. Liebe Freunde Europas, damit geht die 10. Folge von Europas Weg zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.